Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch der Klagelieder.
Vor der Pause sind wir stehen geblieben bei der Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus, wie es prophezeit worden war in Jesaja 8. Ich möchte noch ein Detail hinzufügen. Wir haben die Verse 13 bis 15 gesehen in Jesaja 8. Und wenn wir schon bei dieser Stelle sind, erkläre ich auch noch Vers 16. Also nachdem in Vers 15 die Zerstörung und Verwüstung Jerusalems beschrieben wird mit den vielen Toten, sagt Vers 16, binde das Zeugnis zu, versiegle das Gesetz, die Tora, unter meinen Jüngern. Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakob und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel von dem Herrn der Heerscharen, der da wohnt auf dem Berg Zion. Vers 16 besagt, dass die Bibel für das Volk Israel, das seinen Messias verworfen hatte, ein verschlossenes Buch werden soll. Ein versiegeltes Buch. Und so nahm Gott also das Licht von diesem Volk weg und so konnte das jahrhundertelang konnte das Alte Testament studiert werden und trotzdem für die meisten war es so, dass sie den Messias nicht erkannten. Obwohl über 300 Prophezeiungen sich erfüllt hatten. Aber man denke an einen der größten Rabbiner im Mittelalter, Moshe ben Maimon, Moses Maimonides, der hat in seinem Brief an die Gemeinde in Jemen, Igeret Hateman, hat er geschrieben, Daniel hat uns die Wissenschaft der Zahlen mitgeteilt. Spricht er von der Jahrwochenprophetie in Daniel 9, wo man ausrechnen konnte, wann der Messias kommt. Da kommen ja genau aufs Jahr 32 auf Palmsonntag, als der Herr Jesus als Fürst nach Jerusalem einritt. Und er sagt, diese Zahlen sind uns unbekannt, unverständlich. Und darum haben schon die alten Rabbiner gebetet, dass man gesagt, man soll diese Rechnung nicht nachrechnen, weil man sonst Anstoß gibt, wenn eben einfache Leute im Volk feststellen, dass diese Zeiten abgelaufen sind und der Messias nicht gekommen ist. Stellt man sich das vor? Es ist genau, was hier steht, binde das Zeugnis zu, versiegel das Gesetz unter meinen Jüngern. Also nur die aus Israel, die eben dem Herrn Jesus nachfolgen und ihm Jünger sind, für die ist das Wort Gottes verständlich. Und dann wird Vers 17 hinzugefügt, ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht verbirgt vor dem Haus Jakob und will auf ihn hoffen. Also Gott verbirgt sein Angesicht vor seinem eigenen Volk und das kennzeichnet die vergangenen 2000 Jahre des Umherirrens unter den Völkern und damit auch dieser Orientierungslosigkeit. Und dann wird Vers 18 noch hinzugefügt, siehe ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat. Das wird in Hebräer 2 zitiert und dort wird erklärt, dass der Herr Jesus, der Messias, das sagt. Siehe ich und die Kinder, das sind all die, die aus Israel eben zum Glauben gekommen sind. Und natürlich mit dem Licht des Neuen Testaments kommen die Gläubigen aus allen Völkern dazu. Ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel. Also da haben wir, kann man sagen, das messianische Zeugnis der Gemeinde für Israel. Und das ist ein Phänomen für sie, zu sehen, wie eigentlich die, die nicht zu den orthodoxen Juden gehören, dass die die Bibel besser verstehen als sie. Zusammenhänge sehen, die sie gar nicht sehen konnten. Also eine ganz eindrückliche Bibelstelle hier. Ja, jetzt möchte ich noch auf Daniel 9 hinweisen, im Zusammenhang der Zerstörung des Tempels und der Stadt Jerusalem im Jahr 70. Da geht es eben genau um diese Jahrwochen, die man berechnen kann bis auf Palmsonntag. Daniel 9, 25. So wisse denn und verstehe, vom Ausgehen des Wortes, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis auf den Messias, den Fürsten, sind 7 Jahrwochen und 62 Jahrwochen. Punkt. So die korrekte Übersetzung. Weiter, Straßen und Gräben werden wiederhergestellt und gebaut werden, und zwar in Drangsal der Zeiten. Und nach den 62 Jahrwochen wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Also hier wird gesagt, der Messias, wenn er kommt, wird er ermordet werden. Und er wird kein Friedensreich hier auf Erden aufrichten. Er wird nichts haben. Und als Folge, der nächste Satz, mit und angehängt, und das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Das ist die Zerstörung Jerusalems, die als Konsequenz der Ermordung des Messias im Jahr 70 stattgefunden hat durch die Römer. Und dann noch Lukas 21, Vers 20, wo der Herr Jesus dieses Ereignis ankündigt. Er sagt den Jüngern, das Zeichen der unmittelbar bevorstehenden Zerstörung des Tempels und damit Jerusalems sollte sein, Jerusalem wird von Armeelagern umzingelt. Was dann im Jahr 68 so eingetroffen ist. Und dann konnten die messiasgläubigen Juden die Flucht ergreifen. Und dann im Jahr 70 kam die totale Zerstörung. Also Lukas 21, 20. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen oder Armeelagern umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dass alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihr, in Jerusalems, Mitte sind, daraus entweichen und die auf dem Lande sind, nicht in sie hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Säugenden in jenen Tagen, denn große Not wird in dem Lande sein und Zorn über dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis dass die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Also der Herr Jesus hat das auch im Detail genau vorausgesagt und auch gesagt eben, Jerusalem wird untergehen und dann wird es bis in die Endzeit, also bis das Ende der Zeiten der Nationen kommt, bei seiner Wiederkunft, da wird Jerusalem ständig von den anderen Völkern zertreten werden. Und das kann man geschichtlich zeigen, wie vom Jahr 70 nach Christus bis ins 20. Jahrhundert das geschehen ist und heute noch weitergeht, wenn man denkt, wie die Muslime den Tempelberg zertreten und den Juden streitig machen, bis zum heutigen Tag. Und jetzt die dritte große Zerstörung, die in der Bibel einen ganz eminent wichtigen Platz einnimmt. Das ist die Zerstörung durch den König des Nordens am Anfang der großen Drangsalszeit. Und da lese ich ganz kurz aus Joel 2. Und da ist zu erklären, der König des Nordens ist also in der Prophetie Großsyrien. Eigentlich genau das, was heute der Islamische Staat ist. Und von Norden her, am Anfang der großen Drangsalszeit, also nach der Entrückung der Gemeinde, wird Israel überrannt werden. Joel 2, Vers 1. Stoßt in die Posaune auf Zion und blast Lärm auf meinem heiligen Berg. Zion ist in der Bibel immer der Tempelberg in Ostjerusalem. Denn es kommt der Tag des Herrn, denn er ist nahe, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und der Wolkennacht. Wie die Morgendämmerung ist es ausgebreitet über die Berge, ein großes und mächtiges Volk, desgleichen von Ewigkeit nicht gewesen ist und nach ihm nicht mehr sein wird. Bis in die Jahre der Geschlechter und Geschlechter, vor ihm her verzehrt das Feuer und nach ihm lodert die Flamme. Vor ihm ist das Land wie der Garten Eden und nach ihm eine öde Wüste. Und auch lässt es keine Entronnenen übrig. Und so weiter und so fort. Da wird diese schreckliche Verwüstung beschrieben über das ganze Land. Und jetzt zeige ich, wie speziell Jerusalem drankommt in Sacharja 14. Wir werden das heute Nachmittag sehen, wenn wir das Thema der König des Nordens und der Assyrer durchnehmen werden. Es wird zwei Belagerungen von Jerusalem geben in der großen Drangsal. Die erste durch den Angriff von Norden, gleich am Anfang der letzten 3,5 Jahre der großen Drangsal. Dann geht der König des Nordens aber weiter und wird Ägypten erobern, kehrt dann wieder zurück und belagert Jerusalem ein zweites Mal. Und dann wird der Herr Jesus kommen, wenn Israel, wenn Jerusalem ganz am Boden liegt und wird dann eingreifen. In Sacharja 14 haben wir gerade beide Belagerungen zusammen. Man kann in den Propheten die zwei Belagerungen so unterscheiden. Bei der ersten Belagerung liegt Jerusalem hoffnungslos am Boden, ohne Hilfe. Und bei der zweiten Belagerung, in der allergrößten Not, greift dann Gott ein. Und hier in Sacharja 14 haben wir gerade beides zusammen. Zuerst Vers 1, die erste Belagerung. Siehe, ein Tag kommt für den Herrn. Da wird deine Beute verteilt werden in deiner Mitte. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Übrigens, mit allen Nationen ist im Textzusammenhang, Kapitel 12, 13, 14, bilden ja eine Einheit, gemeint alle Völker ringsum. Kapitel 12, Vers 2. Gott sagt, siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Ja, also nicht alle Völker kommen nach Jerusalem, der ganzen Welt, sondern alle Völker ringsum. Das ist genau die islamische Welt. Sehen wir das. Und dann eben nochmals Sacharja 14, Vers 2. Und ich werde alle Nationen nach Jerusalem zum Krieg versammeln. Und die Stadt wird eingenommen. Und die Häuser werden geplündert. Und die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird in die Gefangenschaft ausziehen. Aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden. Und jetzt kommt Vers 3. Und da haben wir dann das Eingreifen des Herrn Jesus, das bei der zweiten Belagerung stattfinden wird. Also bei der ersten wird die Hälfte in die Gefangenschaft gehen. Vers 3. Und der Herr wird ausziehen und gegen jene Nationen streiten, wie an dem Tag, da er streitet, an dem Tag der Schlacht. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem gegen Osten liegt. Der Ölberg wird sich in der Mitte spalten nach Osten und nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und dann Vers 5 und ganz am Schluss. Und kommen wird der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit dir. Da haben wir die Wiederkunft des Herrn Jesus mit allen Gläubigen des Alten Testaments und, wie wir aus dem Neuen Testament wissen, auch alle Gläubigen der Gemeinde werden ihn begleiten. Das ist also diese schreckliche Belagerung. Und jetzt möchte ich noch lesen aus Jesaja. Dann sehen wir, in welche Not Jerusalem dann kommen wird. Jesaja 29. Da wird Jerusalem genannt mit dem poetischen Namen Ariel. Ariel heißt Gottes Löwe oder auch Herd Gottes und bezeichnet den Altar, den rauchenden Altar in Jerusalem. Also Kapitel 29, Vers 1. Wehe Ariel. Ariel, Stadt, wo David lagerte. Füget Jahr zu Jahr, lasst die Feste kreisen. Und ich werde Ariel bedrängen. Und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Jetzt kommen wir wieder dem Thema der Klagelieder näher. Und es wird Seufzen und Stöhnen geben. Und sie werden mir sein wie ein Ariel. Ich war, wie sieht der Altar in Jerusalem aus an den Festtagen? Er raucht und unten ist er voll Blut. Das Blut der Opfer muss ja an den Fuß des Altars gegossen werden. Jerusalem wird sein wie ein Ariel. Feuer und Rauch und Blut vergießen. Und ich werde dich im Kreis umlagern und dich mit Heeraufstellungen einschließen und Belagerungswerke wieder dich aufrichten. Und erniedrigt wirst du aus der Erde reden und deine Sprache wird dumpf aus dem Staub ertönen. Und deine Stimme wird wie die eines Geistes aus der Erde hervorkommen. Und deine Sprache wird aus dem Staub flüstern. Aber wie feiner Staub wird die Menge deiner Feinde sein. Und wie dahinfahrende Spreu die Menge der Gewaltigen. Und in einem Augenblick, plötzlich, wird es geschehen. Von Seiten des Herrn der Heerscharen wird sie heimgesucht werden mit Donner und mit Erdbeben und mit großem Getöse. Sturmwind und Gewitter und eine Flamme verzehrenden Feuers. Und wie ein nächtliches Traumgesicht wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen gegen Ariel. Und alle, welche sie und ihre Festung bestürmen und sie bedrängen. Und es wird geschehen, gleich wie der Hungrige träumt. Und siehe, er isst. Und er wacht auf und seine Seele ist leer. Und gleich wie der Durstige träumt. Und siehe, er trinkt. Er wacht auf und siehe, er ist matt und seine Seele lechzt. Also wird die Menge all der Nationen sein, welche Krieg führen gegen den Berg Zion. Und so weiter. Also da sehen wir, wie Jerusalem in tiefste und schrecklichste Not kommen wird. Aber dann wird der Herr Jesus eingreifen. Der Herr der Heerscharen wird sie heimsuchen bei der Wiederkunft. So, jetzt haben wir diese drei schlimmen Verwüstungen Jerusalems und die müssen wir im Auge haben, wenn wir die Klagelieder lesen. Und eben, wenn der Prophet weint über eine Stadt, die leidet aus eigener Schuld, denn diese künftige Katastrophe kommt, weil Israel sich so verschuldet mit Götzendienst und mit dem Antichristen. Jetzt gehen wir nochmals zurück zum Blatt und zur heilsgeschichtlichen Bedeutung des Buches. Drittletzter Punkt. Da habe ich zusammengestellt mindestens 15 Bezüge zu 5. Mose 28 belegen die Erfüllung der Flüche aus der Tora. Ich war in 5. Mose 28, da hat Mose den Segen und den Fluch Israel vorgestellt. Er hat gesagt, wenn ihr auf Gottes Wort hört, wird Gott euch als irdisches Volk reich segnen. Und zwar mit irdischem Segen. Es wird gelingen im Stall. Das Vieh vermehrt sich, das Vieh gedeiht. Es wird gelingen auf dem Feld. Also es wächst im Überfluss, die Speicher werden gefüllt. Gott verschont Israel vor Krankheiten und so weiter. Aber das Erstaunliche ist, der Segen wird beschrieben von Vers 1 bis 14 und dann von Vers 15 bis 68 kommen die Flüche. Sieht man das Verhältnis? Weil Gott wusste, dass Israel eben nicht am Wort Gottes festhalten würde. Und da werden all diese Flüche aufgelistet, die kommen werden über Israel, wenn sie nicht auf Gottes Wort hören. Und in den Klageliedern haben wir also mindestens 15 Bezüge zu diesen Flüchen in 5. Mose 28. Ich habe das ja so aufgeführt, sehen wir da, 1, 3. ohne Buchangabe, das bedeutet Klagelieder. Klagelieder 1, Vers 3. Und da haben wir den Bezug zu 5. Mose 28, Vers 65. Dann Klagelieder 1, Vers 5 mit der Parallele 5. Mose 28, 44 und auch Vers 32. Klagelieder 1, Vers 6 hat Bezug zu 5. Mose 28, Vers 25 und so weiter und so fort. Also die Klagelieder dokumentieren, wie die Flüche der Tora über Israel, über Jerusalem gekommen sind in Erfüllung der angedrohten Strafe bei Ungehorsam. Und jetzt ein ganz wichtiger weiterer Punkt. Der Herr Jesus selbst weinte über das Schicksal der Stadt Jerusalem. Lesen wir Lukas 19, 41. Das ist Palmsonntag. Das war also der Tag, der angekündigt worden war in Daniel 9. 69 Jahrwochen sollten vergehen von dem Erlass, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, was sich erfüllt hat im Monat Nissan 445 vor Christus, bis der Messias kommt als Fürst. Und man kann diese 69 Jahrwochen umrechnen. Die prophetischen Jahre der Bibel dauern immer 360 Tage. Das ist die Mitte des Sonnen- und Mondjahres. Und so kann man 69 Jahrwochen rechnen, 69 mal 7 mal 360, das gibt 173.880. Und genau am 173.880. Tag, nach dem Erlass von Artaxerxes, Jerusalem aufbauen zu lassen, in Nehemia 2, kam der Herr Jesus. Und jetzt lese ich da, der Herr Jesus reitet ein, wird von der Volksmenge als Messias-König begrüßt, mit gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Vers 41, und als er sich näherte und die Stadt sah, kommt vom Ölberg, durchs Kidron-Tal, weinte er über sie und sprach, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, aber jetzt ist es vor deinen Augen verborgen. Was ist das? Selbst an diesem deinem Tag. Er spricht zu Jerusalem. Dein Tag, das ist der Tag Jerusalems. Das war eben der 173.880. Tag, nachdem der Erlass gegeben wurde, Jerusalem aufzubauen, und dann sollte der Messias als Fürst kommen. Das war der Tag Jerusalems, der Einzug des Messias-Fürsten nach Jerusalem. Und der Herr Jesus sagt, und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, er wäre gekommen, um Jerusalem Frieden zu geben. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und tatsächlich 5 Tage später hat die Masse vor Pilatus geschrien, er werde gekreuzigt. Denn Tage werden über dich kommen, dass deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Das kann man alles nachlesen, die Erfüllung. Josephus Flavius, ein jüdischer Geschichtsschreiber aus dem 1. Jahrhundert, der hat als Augenzeuge das alles miterlebt. Er war als Dolmetscher tätig, um zwischen den Juden und der römischen Armee zu vermitteln. Und er war mit dem General Titus auf der Burg Antonia oben, hat alles miterlebt und hat das aufgeschrieben, was da geschehen war in diesem Krieg. Und er beschreibt, wie die Römer den Wall um Jerusalem aufgerichtet haben, beschreibt, wie Jerusalem eingeschlossen wurde und nach 140 Tagen Krieg am Boden zerstört haben. Und er beschreibt auch, wie die Juden massakriert wurden. Es gab keine Gnade und kein Ansehen. Gleich ob jemand alt war oder jung, alles, was in die Quere der Legionäre kam, wurde brutal abgeschlachtet. Die haben sich auch nicht gekümmert um irgendwelche Genfer Konventionen und Menschenrechte. Übrigens, das waren die Römer. auf die ja viele in unserer Gesellschaft so stolz sind, weil unsere hochentwickelte Kultur eben auf der römischen Kultur aufbaut. Ja? Und das haben sie gemacht. Und so hat sich das erfüllt. Sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen. Darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung, wo Gott gekommen ist, um sie zu sich heimzusuchen, das bedeutet dieser Ausdruck hier, der sehr schön ist im Deutschen, zu deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Da sehen wir, der Herr Jesus weint im Sinn der Klagelieder, im Sinn des weinenden Propheten Jeremia. Und dann noch eine Stelle, noch bewegender, in Lukas 23. Da sehen wir den Herrn Jesus auf dem Weg nach Golgatha hinaus. Vers 26, Lukas 23, Vers 26. Und als sie ihn wegführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, um es Jesu nachzutragen. Übrigens, Kyrene, das liegt in Libyen. Das war ein libyscher Jude, ja? Also, Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten das Kreuz auf ihn, um es Jesu nachzutragen. Es folgte ihm aber eine große Menge Volks und Frauen, welche wehklagten und ihn bejammerten. Sehen, Frauen haben ein anderes Empfinden gehabt als die Masse der Männer. Darum werden sie hier separat genannt. Und die haben das wirklich beklagt, jammerten über den Herrn Jesus. Und er sagt in Vers 28, Jesus wandte sich aber zu ihnen und sprach, Töchter Jerusalems. Interessant, das ist genau die Ansprache, die Sulamit benutzt im Hohenlied. Dreimal im Refrain richtet sie sich immer an die Töchter Jerusalems. Töchter Jerusalems, weinet nicht über mich, sondern weinet über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, Tage kommen, an welchen man sagen wird, glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gesäugt haben. Ja, das ist dann der Vorteil der, die nie Kinder gehabt haben und die ledig geblieben sind, wenn man eben erleben muss, wenn eigene Kinder umkommen, das erlebt man nie als ledig oder als kinderlos. Und der Herr sagt, es kommt eine Zeit, da sagt man, überglücklich sind die, die keine Kinder gehabt haben. Dann werden sie anheben zu den Bergen, zu sagen, fallet auf uns, und zu den Hügeln, bedecket uns. Denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen? Der Jesus vergleicht sich mit dem grünen, saftigen Holz und vergleicht eben die um das Gericht fallen, mit dem dürren Holz. Aber eindrücklich, der Herr auf dem Weg nach Golgatha sagt, weinet über euch und über eure Kinder. Und das kann man eben tun mit dem Buch der Klagelieder. Nun, einige Besonderheiten und charakteristische Ausdrücke. Das Buch besteht aus 7x22 Versen. Wie kommt man auf die Idee? Ja, sehr, sehr, sehr naheliegend. Es sind ja zwar 5 Kapitel und das ist gut so. Aber schauen wir uns das mal an. Kapitel 1 besteht aus 22 Versen. Kapitel 2 aus 22 Versen. Aber Kapitel 3 besteht aus 66 Versen. Das ist 3x22. Und das hat einen Grund. Ich werde das gleich noch erklären. Kapitel 4 besteht aus 22 Versen und Kapitel 5 aus 22 Versen. Woher kommt das? Nun, das hebräische Alphabet, Aleph, Bet, Gimel bis Taf, besteht aus genau 22 Buchstaben. Die Kapitel 1 bis 4 sind Akrostika. Also ein komisches Wort, nicht wahr? Akrostika ist die Mehrzahl von Akrostichon. Ein Akrostichon ist Folgendes. Zum Beispiel haben wir irgendeinen Namen. Und jetzt machen wir aus jedem Buchstaben des Namens machen wir ein Wort. Ja? Also nehmen wir den Namen Gutenberg und dann machen wir eben aus jedem Wort, aus G, aus U, aus T und so weiter, machen wir ein Wort. So im 90-Grad-Winkel dazu. Das ist ein Akrostichon. Und dieses Prinzip haben wir im Buch der Klagelieder, nämlich so, Klagelieder 1,1 beginnt im Hebräischen mit Aleph. Und dann der zweite Vers mit Bet, mit dem B. Der dritte Vers beginnt mit Gimel. Und so geht das durchs ganze Alphabet. Der 22. Vers, also Klagelieder 1,22, beginnt mit Taf. Mit dem hebräischen TH. Also, das gilt für Kapitel 1 bis 4. Für Kapitel 3 ist es so, dass immer drei Verse eine Gruppe bilden. Also Kapitel 3, Vers 1 bis 3, beginnt mit Aleph. Dann 4 bis 6 beginnt mit Bet. 7 bis 9 mit Gimel, mit G. Und so geht das bis Taf. Also das ist der Grund, warum es dann hier eben schließlich 66 Verse gibt. Und Kapitel 5 ist eben kein Akrostichon, also da findet man das Alphabet nicht, aber dieses Kapitel besteht auch aus 22 Versen, entsprechend der Anzahl Buchstaben im Alphabet. Und so ergibt sich eben, das ganze Buch besteht aus 7 × 22. Und das hat eben schon seine Bedeutung. Die Zahl 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und das gesamte Alphabet ist eben auch in sich etwas Vollständiges. Man kann mit allen Buchstaben des Alphabets kann man alles ausdrücken, was man will. Und so ist Gott eben der Gott, in dem man alles findet. Es gibt nichts, was man in ihm nicht finden kann, was unsere Bedürfnisse stillen könnte. Darum nennt Gott sich im Neuen Testament, ich bin das Alpha und das Omega. Entsprechend dem griechischen Alphabet, das eben mit Alpha beginnt und mit Omega aufhört. Ich zeige noch die Stelle. Offenbarung 1, Vers 8. Gott spricht, ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr, Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und das bedeutet natürlich, dass eben Gott der Allgenügsame ist. In ihm ist alles da. Gibt es irgendetwas, was wir mit den Buchstaben Alpha bis Omega ausdrücken können? An Bedürfnissen, das finden wir alles in Gott. Natürlich bedeutet das auch, er ist der Anfang und das Ende. Alpha ist der erste Buchstabe, Omega der letzte. Also Gott steht am Anfang, er ist von Ewigkeit her und alles kommt aus ihm heraus. Die Schöpfung ist sein Werk. Und er wird am Schluss auch stehen und wird das letzte Wort sprechen über diese Welt. Das ist genau das, was Hiob erkennt, wenn er aus tiefen, dunklen Gedanken heraufkommt und plötzlich sagt er in Hiob 19,25, und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und weiter sagt er, und als der Letzte wird er auf der Erde stehen. Er wird das letzte Wort sprechen in dieser Welt voll Leiden. Und so bedeutet das eben auch in Offenbarung 1,8, ich bin das Alpha und das Omega, Gott wird auch das letzte Wort sprechen und er wird alles vollenden. Und nun, auf das hebräische Alphabet angewandt, Aleph bis Taf, drückt das dasselbe aus. Gott ist der Anfang, er ist das Ende Und er ist auch der, der das letzte Wort hat. Und im Buch der Klagelieder geht es eben speziell darum, Gott wird auch als Richter das letzte Wort sprechen. Menschen können über die Bibel lachen, wie das damals in Jerusalem geschehen ist, zur Zeit von Jeremia. Sie können Propheten nachäffen und das vielleicht noch als künstlerische Freiheit verkaufen, aber Gott wird das letzte Wort sprechen. Aber noch etwas Besonderes, in den Klageliedern werden wir sehen, insbesondere Kapitel 5, wird dann eben auch in die Zukunft geschaut, wie Gott eben letztlich auch Israel zur Vollendung bringen wird. Also nicht nur das Gericht, sondern letztendlich auch die Gnade für Israel wird in diesem Buch verkündigt. Ich möchte dazu lesen aus Klagelieder 5, die letzten Verse, 19. Du, Herr, thronest in Ewigkeit. Dein Thron ist von Geschlecht zu Geschlecht, oder von Generation zu Generation. Warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen auf immer da? Herr, bringe uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Oder solltest du uns gänzlich verworfen haben, gar zu sehr auf uns zürnen? Also am Schluss des Buches wird gezeigt, Gott ist der, der thront über diese Welt und das letzte Wort spricht. Und dann kommt diese Frage, warum für immer? Und dann eben die Hoffnung, die im Gebet ausgedrückt wird von Vers 21. Herr, bringe uns zu dir zurück. Und dann konnten die Israeliten eben wissen, Jeremia hat es uns ja erklärt. Und wir haben das schon gelesen in Jeremia 29. Ich wiederhole nochmals. Da hat er ja auch gesagt, im Blick auf das Ende der 70 Jahre, Jeremia 29, Vers 10, sobald 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch erfüllen, euch an diesen Ort zurückzubringen. Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang, und man kann auch übersetzen, Zukunft, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten, und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden, denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und sehen wir, sobald der Mensch Gott sucht mit ganzem Herzen, und dazu hat Jeremia diese Verse geschrieben, mit der Bitte, dass Gott hilft, dass sie ganz zu ihm zurückkehren können. Wenn sie ihn mit ganzem Herzen suchen, dann sagt er, und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Das ist genau das, was der Herr Jesus auch in der Bergpredigt gemeint hat, wenn er sagt, wer sucht, der findet. Das hat nichts zu tun mit einem verlorenen Bleistift. Das ist so, das sollte uns innerlich die Wallung hochkommen, wenn Leute dieses Wort so missbrauchen. Nein, es bedeutet, Gott verspricht, wer ihn sucht, von ganzem Herzen, der wird ihn finden. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, ich möchte auch so glauben können wie Sie. Sie sind ein glücklicher Mensch. Ja, und Sie? Wahrscheinlich nicht außer Welt. Ja, was? Nicht außer Welt. Das geht ja nicht. Eben, Gott ruft alle, und er gibt auch allen Menschen die Möglichkeit zur Umkehr. Und er zieht auch alle Menschen. Aber Römer 2, Vers 4 sagt, dass der Mensch sich selber Zorn aufhäuft, indem er störrisch diesem Zug entgegentritt. Und der Herr Jesus sagt ja in Matthäus 23 zu Jerusalem, wie oft habe ich euch versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Also da kann man nicht sagen, ja, ich möchte auch gerne so glauben wie Sie, aber ich kann das halt nicht. Nein, es geht darum, ob der Mensch Gott von ganzem Herzen sucht. Und dann wird er ihn auch finden. Und das verlangt Gott von uns. Und der Herr Jesus wirft das vor, ihr habt nicht gewollt. Das Hindernis war euer Wille. Aber es ist nicht Schicksal. Also eine herrliche Verheißung, die eben von Jeremia geschrieben ist, als Antwort auf dieses Gebet am Schluss der Klagelieder. 5, 21. Herr, bringe uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Eben der Gott, in dem alles zu finden ist, was wir brauchen. Und das drückt eben das Alphabet von Aleph bis Taf aus. Er kann das tun. Und schön, hier wird gesagt, dass Gott bewirken soll, dass wir uns bekehren. Herr, bringe uns zu dir zurück, dass wir umkehren. Dann haben wir beide Seiten. Ich habe mal eine Auseinandersetzung gehabt als Teenager mit einem Pfarrer auf dem Gymnasium. Und er behauptete, der Mensch muss sich nicht bekehren. Gott bekehrt den Menschen. Aber das stimmt nicht. Das sind zwei Seiten. Der Mensch muss sich bekehren, sonst geht er verloren. Aber natürlich, Römer 3, Vers 10 sagt, da ist keiner, der Gott suche. Wir hätten nie Gott gesucht, wenn er uns nicht gezogen hätte. Und so lesen wir in Jeremia 31, bekehre mich, auf dass ich mich bekehre. Das ist der Punkt. Natürlich, es braucht den Zug von Gott, und dass wir uns bekehren können. Jeremia 31, ich gebe noch die Stelle an, das ist so wichtig. Vers 18. Bekehre mich, dass ich mich bekehre. Und der Hohepriester zur Zeit von Nehemia, man lese Nehemia 3, Vers 1, der hieß Eliashib. El heißt Gott und Yashib, das ist die Hifil-Form von Umkehren. Das bedeutet, er macht, dass er sich bekehrt. Die Kausativform, also da wird eine Handlung wird veranlasst. Gott macht, dass er sich bekehrt. Also wer bekehrt sich? Ja, der Mensch. Eliashib. Aber wer macht, dass der Mensch sich bekehren kann? Das ist Gott. Da haben wir wieder beide Seiten drin. Und Klagelieder 5 sagt am Schluss, eben der Herr soll machen, dass sie umkehren. Natürlich, wir brauchen seine Gnade. Der Mensch kann sich nicht einfach so bekehren. Und das ist auch wieder wichtig. Man muss den Leuten sagen, du kannst nicht sagen, jetzt bin ich zwar vom Evangelium angesprochen worden, aber ja, jetzt ist es noch nicht aktuell. Vielleicht später mal. Das geht nicht. Denn wir können nicht bestimmen, wann Gott macht, dass wir uns bekehren können. Das bestimmt er. Und diese Zeiten in unserem Leben, die darf man nicht verpassen. Sonst kann man es verpassen für die ganze Ewigkeit. Das ist die ganze Wahrheit. Und das also zu diesen Akrostika. Jetzt noch drittletzter Punkt unter Besonderheiten und charakteristische Ausdrücke. Das typische Versmaß der Klagelieder ist 3 plus 2. Das hebräische Versmaß ist ganz anders als im Deutschen oder im Französischen oder Englischen. Es ist nämlich so, dass es viel freier ist. Man zählt grundsätzlich die Betonungen. Normalerweise wird im Text hat das Wort an einer bestimmten Stelle eine Betonung. Im Deutschen ist das sehr oft die erste Silbe. Ja, man sagt nicht gehen, sondern gehen. Im Hebräischen ist es oft endbetont, die Wörter. Aber im Deutschen, in der Poesie, zählt man natürlich jede Silbe. Eine feste Burg ist unser Gott. Ja? Aber im Hebräischen werden im Prinzip nur die Anzahl der Betonungen gezählt. Die unbetonten Silben, das kann eine sein, das können auch zwei sein oder sogar drei. Und daher ist diese Poesie auch viel, viel freier. Und es ist auch einfacher, so zu sprechen. Ich weiß, es gibt ganz wenige Leute, die können im Deutschen so spontan in Hexametern sprechen. Gut, wenn man so mal ein Schauspiel, ein Theaterstück wieder mal durchliest in Hexametern, am Schluss spricht man fast so. Also, aber eben, in der biblischen Poesie ist es so, dass es viel eher möglich ist, auch so zu sprechen. Und man denke nur an die drei Freunde von Hiob. Das ist ja alles Poesie, diese Diskussionen. Und da muss man nicht denken, dass beim Verfassen des Buches Hiob erst in Verse abgefasst wurde, sondern muss man davon ausgehen, dass die wirklich miteinander so schön gesprochen haben. Wirklich immer in zwei Zeilen. Aber das geht eben viel eher. Und nun, das Typische ist zum Beispiel in den Sprüchen, in einem Lehrbuch, drei und drei Betonungen. In einem lyrischen Buch wie das Hohelied, dort ist typisch zwei und zwei. Und das Typische für Klagelied ist 3 plus 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Merkt man, durch diesen Rhythmuswechsel drückt sich eben das Aufgewühlte der Gefühle und das Unausgeglichene in den Gefühlen drückt sich so poetisch aus. Ich kann das mal kurz vorstellen. Kapitel 3, Vers 1. Ich bin der Mann, der Mühsal gesehen hat. Ani hagever ra'aoni beshevet evrato. Haben wir gemerkt? 3 plus 2. Nochmals. Ani hagever ra'aoni beshevet evrato. Oti nahak vayolach choshech velo or. Achbi, Yashuv, Yahafoch, Yado, Kolhayom. Bila, Vesari, Veori, Shibar, Atzmotai. Bana, Alai, Vayakaf, Rosh, Utlaa. So ist das Übliche. Ja, eben, in Sprachen reden. Ohne Übersetzung, das hat ja keinen Sinn. Aber wenn es mal, jetzt geht es einfach nur mal um den Wortklang zu hören. Eben, das Wort Gottes ist nicht nur inhaltlich schön, sondern auch die Form ist schön. Aber die Form hat erst einen Sinn, wenn man den Inhalt versteht. Also es bleibt dabei. Das macht keinen Sinn, etwas Unverständliches zu erzählen. Und darum sagt Paulus in 1. Korinther 14, ich will lieber 5 Wörter verständlich, mit Verstand, das heißt verständlich, sprechen als 10.000 in einer für die Leute unbekannten Sprache. Ja, und jetzt noch etwas Besonderes. Der Ausdruck in Kapitel 2, Vers 1, der Schemel seiner Füße, das ist eine Bezeichnung für die Bundeslade. Gott thront zwischen den Cherubim, die Bundeslade überschatten, und die Bundeslade selbst ist mit dem Sühnedeckel ist quasi der Schemel seiner Füße. Und dann noch etwas ganz Wichtiges. Sünde ist die Ursache von Jerusalems Leiden. Und ich habe da eine ganze Reihe von Stellen hingefügt. Aus Kapitel 1 sehr viele, dann Kapitel 3, Kapitel 4 und Kapitel 5, wo immer klar gesagt wird, warum leidet Jerusalem? Wegen der Sünde. Und noch etwas, was man sich besonders merken kann, gerade in Kapitel 1, da kommt ständig vor, was Jerusalem nicht hat. Vers 2, keinen Tröster. Ich habe das auch beim Vorlesen so betont. Kapitel 3, keine Ruhe. Kapitel 6, keine Weide. Vers 7, keinen Helfer. Die Rabbiner fragen im Talmud, was ist der Name des Messias? Und da werden viele Namen genannt und einer wird gesagt, Menachem, der Tröster. Was braucht Jerusalem? Den Messias. Aber am Schluss, nach dieser endzeitlichen Belagerung, kommt der Herr Jesus. Dann gilt er nicht mehr, keinen Tröster, keine Ruhe, keine Weide, kein Helfer. Er ist der gute Hirte, der eben auf grüne Weiden führt. Und er ist unser der Inbegriff unserer Hilfe, unser Helfer. Noch ganz kurz zum Aufbau. Das Buch ist ganz einfach einzuteilen nach Kapiteln. Es ist wirklich so aufgebaut. Jerusalem ist hoffnungslos. Das ist das Kapitel 1. Wie gesagt, kein Tröster, keine Ruhe, keine Weide, kein Helfer. Kapitel 2, da ist das Thema, der Herr hat Jerusalem geschlagen. Ich habe verwiesen speziell auf die Verse 1, 2, 5, 7, wo immer wieder gesagt wird, Adonai. Adonai, das erkläre ich in der Fußnote, das steht da im Grundtext, nicht Yahweh, sondern Adonai. Und Adonai heißt eben er, der Autorität hat und über alles bestimmt. Der Herr, der die Geschichte in der Hand hat, hat Jerusalem geschlagen. Und dann Kapitel 3, da werden die Leiden des Messias beschrieben und Gottes Gnade für den Überrest. Kapitel 4, ein schlimmes Gericht wegen schlimmer Sünde. Kapitel 5, Flehen um eine Wiederherstellung Jerusalems. Das habe ich erklärt im Zusammenhang mit Jeremia 29. Wenn ihr umkehrt von ganzem Herzen, gibt es eine Wiederherstellung. Jetzt haben wir das gemerkt. Das Herzstück des Buches ist Kapitel 3. Und da spricht nicht mehr eine Frau. Ich meine, Kapitel 1 haben wir gelesen. Jerusalem spricht und sie spricht als Frau. Zum Beispiel Vers 12. Merket ihr es nicht, alle, die ihr des Weges zieht, schaut und seht, ob ein Schmerz sei wie mein Schmerz, der mir angetan worden, mir, die, nicht der, mir, die, der Herr betrübt hat am Tag seiner Zornglut. Das Wort ihr, Stadt, ist auf Hebräisch auch weiblich, wie im Deutschen. Und darum werden Städte in der Bibel immer wieder mit Frauen dargestellt. Die Jungfrau, Tochter Babel. Oder eben die Tochter Jerusalem, die Tochter Zion und so weiter. Und es ist also eine Frau, aber in Kapitel 3, da spricht ein Mann. Ich bin der Mann, der Elend gesehen, durch die Rute seines Grimmes. Mich hat er geleitet und geführt in Finsternis und Dunkel. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag. Da hören wir den Herrn Jesus, der gekommen ist und vor den Toren Jerusalems gelitten hat als Stellvertreter. Aber er hat gelitten für fremde Schuld. Und das wird da so in der Mitte des Buches eingefügt. Wir sehen, Jerusalem leidet wegen der eigenen Sünde und hier haben wir die stellvertretenden Leiden des Herrn Jesus vorgestellt. Also es ist ein ganz ergreifender Abschnitt, bis nicht das ganze Kapitel, eben der erste Teil, da spricht der Messias. Man denke noch an Vers 14. Meinem ganzen Volk bin ich zum Gelächter geworden. Bin ihr Seitenspiel den ganzen Tag. Mit Bitterkeiten hat er mich gesättigt, mit Wehmut mich getränkt. Gott hat das Gericht auf den Herrn Jesus gebracht am Kreuz über unsere Sünde. Und das wird bildlich eben so beschrieben wie Vers 16, er hat mit Kies meine Zähne zermalmt, hat mich niedergedrückt in die Asche. Mein Zahnarzt hat mir erklärt, spröde Sachen, das sollte man möglichst vermeiden. Und wenn man dann eben nicht hört, macht es und dann nochmals. Ja? Und dann ist der Zahn nur noch halb. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn man Kies durchkaut. Und er hat mit Kies meine Zähne zermalmt, hat mich niedergedrückt in die Asche. So beschreibt der Herr Jesus die Leiden, nicht von Seiten der Menschen, das war ja eines, sondern in den 3 Stunden der Finsternis hat Gott seinen Zorn über ihn ausgegossen, wie das Jesaja 53 sagt, es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, er hat ihn leiden lassen. Das war das Schrecklichste, dass Gott ihn in den Stunden der Finsternis, als Gott ihn verlassen hatte am Kreuz, geschlagen hat. Und das wird hier in Klagelieder vorgestellt. Ja, und dann möchte ich schließen mit den praktischen Lehren. Erstens, Gott muss sein Volk strafen wegen seiner Sünde. Aber nun folgt, nur aufgrund von Buße gibt es eine Wiederherstellung. Das zeigt uns Kapitel 5. Aber was macht Jeremia? Er weint mit dem Volk. Und das ist Folgendes. Weinen mit den Weinenden, Römer 12, Vers 15. Die Lasten der anderen tragen, das ist Galater 6, Vers 2. Jeremia empfand keine Genugtuung darüber, als das Volk, das nicht hören wollte, gestraft wurde. Das ist schon interessant. Und auch wir, wenn wir sehen, dass der Herr vielleicht in unserem Leben manchmal eingegriffen hat und Leute, die wirklich uns übel getan haben, offensichtlich unter die Zucht Gottes gekommen sind, dann sollte das nie eine Genugtuung sein. Ha, jetzt. Nein, man sollte darüber weinen. Das ist die Haltung des Propheten Jeremia. Jeremias Liebe zu seinem Volk war echt. Und das ist auch so etwas Wichtiges. Ich war, wenn man heute in der Zeit des Endes und des Verfalls, auch unter den eines bibeltreuen Gemeinden, da muss man sagen, da wird einfach Gottes Wort und Gottes Ordnung werden umgestoßen. Aber dann werden sehr oft werden wir angeklagt, dass man sagt, ja, seht ihr nur da, das ist falsch und das ist nicht recht und so. Ja, aber wenn man wirklich innerlich betroffen ist und eben mitleidet, wenn man sieht, wie das Volk Gottes unter diesen Verirrungen leidet, dann ist das etwas ganz anderes. Wenn man sagt, ja, das ist wirklich nicht biblisch, aber nicht in der Haltung, wir distanzieren uns auch gefühlsmäßig, sondern dass wir mit betroffen sind von diesem Ungemach, das durch das kommt, was Hosea 4 sagt, mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Und schließlich, Jeremia verzweifelte nicht angesichts der Tragödie Jerusalems, sondern brachte seine Trauer in 5 Gedichten vor Gottes Angesicht, wo er auch Trost fand. Also er hat das empfunden und hat das auch so ausgedrückt, und so sollen wir unsere Trauer auch empfinden, nicht verdrängen, aber eben ausschütten vor dem Herrn, wie das Kapitel 2, Vers 18 sagt. Ja, da bin ich doch noch zum Ende gekommen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Einführung in das Buch der Klagelieder.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 2 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.